Welcher Song fängt so an? Dum, 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 dum. Erstes Seed-Album. Dancehall Caballeros. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio hier bei Calcio Berlin. Heute am Mittwoch, heute mit mir, Christoph Kröger, und mit euren Fragen, die ihr auf dem YouTube-Community-Tab oder, wenn ihr uns supportet, vielleicht auch auf unserem Discord-Channel gestellt habt. Schöne Fragen, die ihr eingereicht habt. Mir ist aufgefallen, dass einige von euch wirklich auf die Details achten, ganz genau hinschauen. Ich habe zum Beispiel eine Frage gelesen: Du hast ja deine Apple Watch gegen ein anderes Fitnessarmband eingetauscht. Warum hast du das gemacht? Ich habe eine Frage gelesen, die sich zu diesen beiden Stickern hier, oder die um diese beiden Sticker ging, wo ich gedacht habe, kennt kaum jemand. Aber jemand wusste, welche Kaffeerösterei diese Sticker mit verschickt. Dann habe ich was gelesen zu dem etwas längeren Bart, der so ungefähr ein paar Tage länger ist, als ich sonst wachsen lasse. Direkt eine Frage dazu. Sehr, sehr aufmerksam. Dazu werde ich aber nichts sagen. Ich werde vor allem fußballbezogene Fragen beantworten. Und auf den Wunsch vieler werde ich heute versuchen, keine Garantie, ich versuche es, mehr Fragen, dafür vielleicht etwas kürzere Antworten zu geben. Oder durch die kürzeren Antworten mehr Fragen beantworten zu können. Wir starten rein mit der ersten Frage von TC Grün-Weiß. Gute, Realismus Quickfire, welches Szenario hältst du für wahrscheinlicher? Mache ich ja immer ganz gerne zum Start, wie ihr wisst. Und schöne Gegenüberstellungen, denn wir haben zum einen: Beide Aufsteiger halten die Liga oder Leverkusen wird Meister. Also da ich nicht glaube, dass Kiel in der ersten Liga bleibt, und bei St. Pauli ist es auch noch ein langer Weg. Aktuell sieht es ja gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem vor allem, dass beide drin bleiben, das glaube ich nicht. Und Leverkusen ist 4 Punkte hinter den Bayern, deswegen das. Dortmund verpasst das internationale Geschäft oder Mainz kommt in die Champions League. Also ich war ja sehr, sehr optimistisch bei Mainz vor der Saison. Mein Hot Take war, dass sie international spielen. Für Champions League, boah, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und da Dortmund Stand jetzt auf dem besten Weg ist, das internationale Geschäft zu verpassen, halte ich das wirklich für realistischer. Also Mainz, es gibt zu gute Teams in der Bundesliga, als dass Mainz dieses Jahr unter die ersten 4 kommt. Dann die dritte ist: 2 Landeshauptstädte steigen in die erste Liga auf oder ein unterklassiger Verein kommt ins DFB-Pokal-Halbfinale. Wir haben an möglichen Landeshauptstädten, die aufsteigen können, Hamburg, Düsseldorf, Hannover, Berlin oder Magdeburg. Ich glaube, ich habe niemanden vergessen. Und DFB-Pokal-Halbfinale, dafür müsste Bielefeld Bremen schlagen. Ich habe mir hier als Notiz 3 Fragezeichen aufgeschrieben, weil ich keine Ahnung habe, was ich davon nehmen soll. Also die Wahrscheinlichkeit müsste theoretisch höher sein, wenn 1, 2, 3, 4, 5 Teams die Chance haben, oder 5 Landeshauptstädte die Chance haben, theoretisch aufzusteigen. Bei dem engen Rennen in der zweiten Bundesliga, wenn wir davon ausgehen, also Stand jetzt, Hamburg könnte klappen, Düsseldorf würde ich nicht abschreiben, Hannover jetzt mit Breitenreiter, Hertha wird deutlich schwieriger, aber Magdeburg ist ja auch oben mit dabei. Ich glaube zwar nicht, dass die wirklich es durchziehen können bis zum Schluss, aber Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Bielefeld kann, boah, es ist natürlich leichter für Bielefeld, Bremen in einem Spiel zu schlagen. Komm, ich sag Bielefeld. Ich sage Bielefeld, weil ich habe andere Aufsteiger. Ich habe Köln, den HSV und dann, ja, Paderborn in die Relegation. Düsseldorf kann auch. Ich sag Bielefeld. Bielefeld schlägt Bremen. Und was ist realistischer? City verpasst die Champions League oder jeder Meister der Top 5 Ligen muss durch die Champions League Zwischenrunde. Vielleicht können wir hier mal eben die aktuelle Champions League Tabelle einblenden. Da sind zu viele aktuelle Meister der Top 5 Ligen aktuell nicht in der Zwischenrunde, sondern kommen direkt weiter. Leverkusen ist aktuell 4., Inter ist aktuell 6., deswegen sage ich, Manchester City verpasst die Champions League, was ich nicht komplett ausgeschlossen finde oder für ausgeschlossen halte. Nächste Frage kommt von M0412-H1N. Griffiger Name. Gute Krögel, Shopping Guide im Schnellformat. Mal angenommen, du könntest 5 Vereinen jeweils einen Transfer im Januar empfehlen. Welche Vereine hätten deiner Meinung nach am ehesten Bedarf und welche Spieler könnten deiner Ansicht nach passen? Zum Beispiel Matthijs Tell verleihen. Grüße aus der Stadt von Elvis. Der war während des Zweiten Weltkrieges in Bremerhaven, oder? Bin ich der Meinung, dass der da stationiert war. Er war auf jeden Fall in Deutschland. Vielleicht ist das aber auch eine Frage aus dem Ausland, möglicherweise. Vielleicht aus den USA. Also, wir machen Shopping Guide im Schnellformat. 5 Vereine habe ich mir rausgesucht. Ich fange an mit Manchester City. Da finde ich es am leichtesten, weil da ist auf jeden Fall Bedarf. Und wie ich schon in anderen Frag-Culture-Ausgaben gesagt habe, ist Bedarf, was das zentrale Mittelfeld angeht. Hohes Durchschnittsalter, wenn wir uns das Mittelfeld von City anschauen. Und es fehlt da jemand, der zum einen die Physis, die Defensivstärke, als auch das Passspiel von Rodri auffangen kann. Wir brauchen nicht unbedingt einen 1:1 Rodri-Ersatz, weil Rodri ist ja nicht weg. Der kommt ja irgendwann wieder und wird wahrscheinlich auch immer noch gut sein. Und ich habe einen Spieler gefunden, der ist zwar kleiner als Rodri, das ist aber nicht so schlimm. Der hat ähnliche Passstatistiken wie Rodri, ist ein super Passspieler, spielt in einer ballbesitzorientierten Mannschaft. Der hat sogar mehr erfolgreiche Defensivaktionen, kann als Sechser spielen, kann aber auch weiter vorne als Achter dann spielen in einem 4-3-3 von Pep Guardiola. Ist auch aufgrund seiner Größe deutlich kopfballschwächer als Rodri. Aber ist einer, der nicht 100% zufrieden bei seinem aktuellen Verein ist. Oder ist eine Mutmaßung, ist eine reine Mutmaßung, weil er nicht dauerhaft in der Startelf steht. Ist so ein bisschen on und off. Wird durch Robert Andrich gerne mal ersetzt. Die Rede ist von Ezequiel Palacios von Bayer Leverkusen. Der stand ein Viertel der Spiele, glaube ich, nur in der Startelf der Bundesliga, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Palacios ist ein richtig guter Mittelfeldspieler, den ich mir sehr gut in diesem System vorstellen kann. Zweiter Verein, Bayern München. Auch das ist ein bekanntes Thema. Backup-Mittelstürmer. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wenn du Harry Kane hast, ist super. Wenn Harry Kane ausfällt, haben wir gesehen, was für Defizite da vorne entstehen. Und eigentlich hatten die Bayern immer gute Backup-Mittelstürmer, die mit ihrer Rolle zufrieden waren in der zweiten Reihe, die aber, wenn sie reingekommen sind, auf die zumindest ein bisschen Verlass war, was den Scoring-Output angeht. Und ich habe mich dafür José Lu entschieden. Das, was Real Madrid die letzten Jahre mit José Lu gemacht hat, machen jetzt die Bayern. José Lu ist aktuell in Katar unterwegs, ist da günstig hingewechselt. José Lu vielleicht leichter Albtraum von Bayern-Fans, okay, aber gebürtiger Deutscher, gebürtiger Stuttgarter. Ich fände das irgendwie ein gutes Match. Der ist zwar 34 mittlerweile, aber so als Backup-Stürmer nochmal bei einem anderen absoluten Top-Verein. Ja, wie gesagt, von einem halben Jahr gewechselt, aber wenn Bayern anruft, sollte das möglich sein. Der dritte Verein, oh, ich sehe gerade, ich habe nur 4. Das tut mir leid, ich habe underperformed. Aber kommen wir erstmal zum dritten Verein, das ist St. Pauli. St. Pauli fehlen Stürmertore, ich glaube, das ist offensichtlich. Und ich finde, dass Ryan Philipp von Braunschweig das perfekte Match wäre. Der ist in einer der schlechtesten Mannschaften der zweiten Liga, eine Lebensversicherung, der hatte letzte Saison 12 Scorer, der steht jetzt schon bei 10 Scorern, 2 Elfmeter davon, aber trotzdem 10 Scorer bei Braunschweig in der Saison, ist beeindruckend. Ich habe mir auch nochmal viel von ihm angeschaut, vor allem auch, weil mir immer wieder von Ryan Philipp schwärmt und ich dachte mir, den muss ich mir nochmal genau unter die Lupe nehmen. Natürlich habe ich das Spiel gegen den HSV sehr in Erinnerung, wo er richtig gut war, aber habe mir noch ein bisschen mehr angeguckt und das ist ein relativ kompletter Mittelstürmer. Ist nicht der Größte, aber hat einen guten Antritt, einen sehr guten Abschluss mit beiden Füßen. Und ich stelle ihn mir auch gut in dem Fußball von Blessin vor. Also Ryan Philipp zum FC St. Pauli. Gut, gute Wahl. Und mein vierter und letzter Verein ist Arsenal. Da hat sich gerade Gabriel Jesus verletzt. Und die haben ja eh nur Kai Havertz so als Mittelstürmer, der ja, da sage ich seit Jahren in meinen Augen, nicht am besten in dieser Mittelstürmerrolle ist. Er macht das nicht schlecht. Aber ich glaube, Arsenal könnte da mal upgraden und endlich einen Top-Stürmer, einen Top-Mittelstürmer verpflichten. Und ich finde, Arsenal sollte das Team sein, was Viktor Gyökeres holt. unterschätzt auch in Sachen Ballbesitzfußball, also im Mitspielen. Der hat zwar diese Saison nur 2 Torvorlagen, hat aber mehr Expected Assists, also da wurde, was seine Mitspieler angeht, ein bisschen unterperformt und hatte die letzten 2 Jahre, gut, das eine davon war in der Championship, aber auch letztes Jahr schon bei Sporting 10 Torvorlagen. Dementsprechend Gyökeres zu Arsenal. Und damit zur nächsten Frage. Guck mal, ich rushe hier durch heute. Und zwar von Gnignagno. Das ist bestimmt so, wie man das ausspricht. Und das ist eine schöne Frage, weil sie ist schön gestellt vor allem. Nanu, was ist denn jetzt los? Stell dir vor, du bist Fußballtrainer, wachst eines Morgens auf, bereit für das nächste Spiel und plötzlich merkst du, dass irgendwas nicht stimmt. Dein Trainerhandbuch, die Taktiktafel und selbst alte Spielberichte zeigen, Fußball wird seit jeher 12 gegen 12 gespielt. Das ist, es hätte auch Franz Kafka schreiben können. So ein Traum, du wachst auf und bist kein Käfer, sondern Fußball wird 12 gegen 12 gespielt. Dein Assistent schaut dich erwartungsvoll an, während du hektisch die Taktiktafel zückst. Jetzt ist klar, du musst deine Zwölferformation festlegen. Wie sieht diese aus und auf welcher Position stellst du den zusätzlichen Spieler auf? Torwart ist natürlich nicht erlaubt. Viele Grüße aus dem Ort, an dem Per Mertesacker sein Abitur gemacht hat. Ich habe es gestern noch nachgeschaut und ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Hemming oder so? Möglicherweise. Also grundsätzlich, 12 gegen 12, keine gute Idee. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wofür sorgen mehr Spieler auf dem Platz? Für weniger Platz. Und weniger Platz wird im Umkehrschluss bedeuten weniger Tore, weniger Abschlüsse wahrscheinlich, weil du natürlich noch viel mehr Räume zustellen kannst in der Defensive und noch weniger Platz zum Spielen, zum Fußballspielen da ist. Deswegen wird es hoffentlich nie geben, wird es auch nicht, logischerweise. Aber trotzdem keine gute Idee. Wenn, dann müsste man über 10 gegen 10 nachdenken. Mehr Raum, mehr Platz, mehr Action. Und dann habe ich mir wirklich lange Gedanken gemacht, länger als ich wollte, weil, also mein erster Gedanke war natürlich ein im Zentrum, weil wenn du nur einen mehr haben kannst, dann bringt es dir nicht, auf einen der Flügel einen aufzustellen. Natürlich könntest du eine Seite überlagern, dazu später gleich noch was. Und meine allererste Idee war, einen zweiten Stürmer aufstellen. Weil dann hast du die letzte Kette, oder du zwingst die letzte Kette meistens hinten rein, wenn du mehr Leute in deiner letzten Offensivlinie haben kannst. Du zwingst auch deinen Gegner dazu, eigentlich mit Dreierkette zu spielen, weil wenn du nur 2 Innenverteidiger hast, dann gegen 2 Mittelstürmer, könnte häufiger mal ein Mismatch ergeben. Und ist auch gut fürs Anlaufen gegen den Ball. Aber dann bin ich geswitcht, nachdem ich so ein bisschen hin und her geschoben habe. Warte mal, das können wir doch bestimmt hier auch. Wir haben noch eine Taktiktafel da. Ich weiß nicht, warum ich die nicht handlicher gemacht habe. So, passt auf. Ich habe mir Folgendes gedacht. Das 4-2-3-1 ist ja aus gutem Grund so beliebt, weil du kannst hier die beiden Außenspieler schön in die Halbräume ziehen lassen, hast hier noch einen hinter der Spitze, der vielleicht auch mal hier mit in die Spitze vorgehen kann, du hast 2, die im Zentrum absichern oder mal alternativ mit nach vorne schieben und du hast hier hinten 2, die absichern, klar, aber du hast natürlich auch 2 Außenverteidiger, die hinterlaufen können, also hast du die klassischen Bereiche, beide Flügel, beide Halbräume und das Zentrum besetzt und gut besetzt auch vor allem. Das Problem am 4-2-3-1 ist ja dann in der Offensive, wenn alle so schön aufgerückt sind, Bayern-Fans vor allem wissen, wovon ich spreche, wenn man nicht so ein gutes Gegenpressing hat wie die Bayern aktuell, dann gibt es extreme Räume auf diesen beiden Seiten hinter den Außenverteidigern. Das ist ja auch häufig das Problem. Zum Beispiel hatte Liverpool damit extreme Probleme. Die hatten auch noch das Weitere, dass sie ja ein 4-3-3 gespielt haben. Also nur hier Fabinho damals, der hier abgesichert hat. Das war dann noch ein größerer freier Raum, der hier entstanden ist. Wenn du mit 2 Sechsern spielst, kannst du das vielleicht auch ein bisschen besser abfangen. Aber trotzdem ist ja dieser Bereich hier, den du covern musst. Deswegen gab es ja vor einigen Jahren oder auch aktuell noch, vor einigen Jahren war es extrem, den Trend zur Dreierkette, um halt hier so ein bisschen mehr abzusichern. So, deswegen habe ich mir überlegt, wo stelle ich meinen 12. Spieler hin, Ich spiele ein 4-2-3-1, aber mit Dreierkette. Das ist eigentlich das, was man. Das ist eigentlich perfekt. Das ist eigentlich perfekt, weil du hast die Manpower in der Offensive, gleichzeitig aber die Absicherung hier in den defensiven Halbräumen und auf den Flügeln, ohne das Zentrum komplett aufzumachen, wenn jetzt einer von den beiden rausrückt oder man verschiebt und dann Flügelwechsel und so weiter und so fort. Deswegen, das wäre meine Option, wie ich den 12. Spieler verwenden würde. Das Ganze ist natürlich immer eine Frage der, ja, des Frage-Antwort-Spiels, weil natürlich wird sich dann der Gegner wiederum da was einfallen lassen. Aber das ist, glaube ich, wenn es jetzt morgen diesen Wechsel gäbe, ich morgen aufwache und diesen Switch gäbe, würde ich das, was bewährt ist, das 4-2-3-1, plus halt eben das ausbalancieren, wo es beim 4-2-3-1 häufig hapert. Jetzt gab es aber noch einen weiteren Gedanken, den ich dann später hatte. Da habe ich mich mit Nico lange drüber unterhalten, weil das war seine Idee. Und zwar diesen Spieler als so Freikörper nehmen, dass dieser Spieler alle Freiheiten hat und vor allem die Seiten ständig wechselt. Sprich, dieser Spieler kann sich je nach Spielsituation aussuchen, wohin er geht. Geht er auf diese Seite, dann haben wir hier eine Überlagerung, oder geht er auf diese Seite, auch gegnerabhängig vielleicht. Aber auch da ist natürlich das Problem, du könntest als Defensivmannschaft sagen, okay, mein 12. Spieler ist Manndecker von deinem 12. Spieler. Und verfolgt ihn einfach über das ganze Platz. Aber was du natürlich damit kreieren würdest, ist mehr Unruhe. Und dann der nächste Gedanke, der kam, ja gut, das könnte man bei 11 gegen 11 ja auch machen und es macht keiner. Würde ich eigentlich gerne mal sehen, wie bei 11 gegen 11 ein Spieler geht immer von einer Seite zur anderen. Aber dann wird es halt natürlich den gleichen Effekt geben, warum es sowas wie Grundordnung gibt, Raumaufteilung gibt. Weil mit einer guten Ordnung und eben einer guten Raumaufteilung wirst du es schaffen, so einen freien Spieler oder das, was ein freier Spieler halt auf der Negativseite hat, nämlich er wird dann irgendwo auch quasi fehlen, beziehungsweise er wird Löcher reißen, weil du ja 12 hast, die geordnet sind, das wirst du irgendwie dann für dich nutzen können, weil ich bin mir sicher, sonst würden das auch Trainer beim 11 gegen 11 machen. So, ich hoffe, mein Gedankengang war einigermaßen nachvollziehbar und verständlich erklärt, so spontan an der Taktiktafel. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Eine Frage von Discord, und zwar von der Michele. Sehr geehrter Herr Kröger, anbei meine Frage für das Ausschreiben zu Fracalcio vom 13. Januar 2024. Nach dem Talentskalender stellt sich mir die Frage, welche Vereine gute Ausbildungsvereine sind. Ich habe das Gefühl, dass manch ein Verein noch vom Ruf profitiert, ohne ihn noch ausfüllen zu können. Daher, welche Vereine aus Europa bieten deiner Meinung nach im aktuellen Gesamtkonzept, in Klammern Jugendentwicklung, Trainer, Nachwuchsleistungszentrum etc., das beste Paket? Mit freundlichen Grüßen, Michele. Ich frage mich so ein bisschen, auf wen Michele anspielt, wenn er sagt, ich habe das Gefühl, dass manch ein Verein noch vom Ruf profitiert, ohne ihn noch ausfüllen zu können. Ich habe da einen Verein im Verdacht, wo ich auch finde, dass es zutrifft. Sonst ist mir nicht wirklich einer eingefallen. Aber welcher Verein hat das beste Gesamtkonzept, was die Jugendarbeit angeht? Ich finde, es gibt aktuell eine klare Nummer 1, und das ist Barcelona. Dass die eine gute Jugendarbeit haben, dass aus La Masia viele talentierte Fußballer kommen, das ist nichts Neues, also nichts Neues sowieso nicht, aber das ist jetzt auch nicht, ich glaube, das war die ganze Zeit der Fall. Ich glaube, was jetzt halt gerade für Barcelona spricht, ist die Durchlässigkeit, was natürlich der wirtschaftlichen Situation geschuldet ist. Aber trotzdem, wenn wir schauen, wer da jetzt durchgebrochen ist, was für ein Talent aus La Masia kommt, wenn es gebraucht wird. Weil es ist ja nicht so, dass diese Spieler sich angeboten haben und bei Barca spielen weiterhin, keine Ahnung, 15 Weltstars, und sie haben sich trotzdem durchgesetzt. Nein, sie mussten quasi so gut sein, und sie sind es eben auch. Lamine Yamal, Poku Basi allen voran. Ja, auf die musste ja quasi gesetzt werden, mehr oder weniger. Und die spielen auf einem so hohen Niveau. Und allein die Dichte, was die an jungen Spielern auf europäischem Top-Niveau wieder haben, das ist einfach nur crazy. Und dann, Stichwort Gesamtkonzept, also das Nachwuchsleistungszentrum stimmt, die Jugendentwicklung stimmt auch. Und sie haben halt eben jetzt auch den Trainer, die Durchlässigkeit um diese Jugendspieler halt eben auch zu entsprechend zu fördern, weiterzuentwickeln und dass sie sie auf höchstem Niveau spielen lassen. Das war halt die letzten Jahre nicht immer der Fall. Ich finde, dahinter kann man über viele sprechen. Also wir müssen natürlich nach Portugal gucken, die beiden Lissabon-Clubs, wo ich als Sporting noch weiter vorne sehe, wenn wir über das Gesamtkonzept sprechen. Weil Benfica gibt deutlich mehr für externe Spieler aus und ich glaube, die Durchlässigkeit oder sich da durchzusetzen, ist bei Benfica deutlich schwieriger als bei Sporting. Bei Sporting ist es leichter, in der ersten Mannschaft zu spielen. Und ich habe auch mal auf die Kader mir aktuell angeschaut, Benficas Kader. Da sind halt viele, die von extern reingeholt wurden. Auch junge Spieler, die dann noch von extern reingeholt wurden. Aber der Kader insgesamt ist auch ein Jahr älter im Schnitt als der von Sporting. Ich finde dann so Vereine wie Dinamo Zagreb halt super spannend. Und davon gibt es viele, die halt irgendwie ja keine großen Vereine sind. Also nicht auf keine europäischen Top-Vereine sind und jetzt nicht in den größten Ländern spielen und in den besten Ligen spielen, aber wirklich Jahr für Jahr Talente rausbringen, fördern, dann verkaufen. Aber in welcher Dichte da halt diese Talente nachkommen, ist halt schon crazy. Und bei Dinamo Zagreb ist es halt, finde ich, noch krasser im Sinne von Pound for Pound. Nico Heimer freut das. Aber da stimmt es ja. Also Pound for Pound, was Dinamo Zagreb gemessen an dem Einzugsgebiet, also wie klein Kroatien ist und was Dinamo Zagreb, die ja mit Hajduk Split auch noch einen Rivalen haben quasi, was die gute Jugendarbeit angeht, aber der Pool ist klein und trotzdem schaffen sie es immer wieder, gute Fußballer zu entwickeln und dann eben auch für viel Geld zu verkaufen. Und jetzt zu diesen Overrated-Vereinen, die du angesprochen hast. Meint er vielleicht Real Madrid damit? Weil Real Madrid, ich meine Anfang der 2000er oder generell auch danach, kam immer wieder ein Stammspieler, der aus der eigenen Jugend kommt. Und die haben bestimmt viel Talent und eine gute Nachwuchsarbeit und ein gutes Nachwuchssystem. Aber du hast halt seit Jahren kaum eine Chance, dich da durchzuboxen oder da durchzubrechen. Weil die jungen Spieler, die es tun, die kamen dann von extern. Camavinga, Tchouameni, die kamen auch jung zu Real Madrid oder Arda Güler. Aber früher waren es halt so Leute wie Raúl, wie Casillas. Carvajal, ja gut, aber Carvajal ist jetzt halt auch, ne, das ist nicht in den letzten Jahren passiert, dass Carvajal sich durchgesetzt hat. Ich habe mal geschaut, die wertvollsten aus Reals Jugendarbeit spielen alle woanders. Zwei davon bei Atletico Madrid, also wir haben Pablo Barrios zum Beispiel oder Marcos Llorente. Na, Hakimi ist sehr früh bei Real Madrid gewesen, als sehr junger Spieler. Und der wertvollste, der noch bei Real Madrid spielt, beziehungsweise bei ihm ist es wieder der Fall, Fran Garcia. Mehr nicht. Also, das könnte, also sagt man ja auch bei Ancelotti, ist jetzt nicht der einfachste Trainer, um sich da durchzusetzen, aber was das Gesamtkonzept angeht, Real Madrid weit, weit hinter vielen anderen. Und was ich mir auch vorstellen könnte, wen er meint, ist Ajax Amsterdam. Die sind jetzt auch wieder ein bisschen mehr gezwungen, auf eigene Talente zu bauen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Top-Talentdichte so hoch ist, wie es lange Zeit der Fall war. Vor ein paar Jahren allen voran, aber auch eigentlich ja schon seit den 90ern immer mal wieder. Aktuell sind wir bei Ajax, habe ich so ein bisschen das Gefühl, also ja, es gibt so Spieler wie Jorel Hato zum Beispiel aktuell, aber es gibt, für mich ist eher so eine Down-Phase gerade bei Ajax, was die Nachwuchsentwicklung angeht. Ansonsten bin ich gespannt, schreibt gerne in die Kommentare, wen ihr weit vorne seht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand vom Gesamtkonzept vor Barca sieht, aber vor allem, was die Vereine angeht, die aktuell vielleicht ein bisschen overrated sind, was die Nachwuchsarbeit angeht, die gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Wir machen weiter mit einer Frage von Leo, der Profi. Moin Krögi, welche Spieler fallen dir bei diesen Spitznamen zuerst ein? Und da müsst ihr mitmachen. Das habe ich ja auch mit den Kollegen gemacht, um einfach mal zu gucken, wen man sofort damit assoziiert. Also das sind so allgemeine Spitznamen, ja? Das sind eher so Beschreibungen. Auch teilweise Charakterbeschreibungen oder generell Beschreibungen von Spielern. Aber man assoziiert eigentlich sofort immer Minimum einen Spieler mit dem Begriff. Und da bin ich gespannt, wie viele Überschneidungen ihr mit mir habt. Ihr werdet sehen, dass das natürlich auch, also es hängt sehr davon ab, wann jemand geboren wurde. Das haben wir auch hier gemerkt. Jemand, der so in meinem Alter ist, da gibt es schon ein paar Überschneidungen. Bei Leuten, die jünger sind, sind es dann eher andere Spieler, die man damit verbindet. Also, Bad Boy. Roy Keane bei mir. Fragt mich nicht, warum. ich habe damals den englischen Fußball gar nicht so intensiv verfolgt, aber Roy Keane, für mich der, der als erstes in den Kopf geploppt ist. Capitano, einfach, ich glaube, da werden das, viele das Gleiche sagen wie ich, nämlich Michael Ballack. Ich glaube, das ist auch fast unabhängig davon, wie alt man jetzt genau ist. Dafür ist es auch noch zu präsent. Michael Ballack, Capitano. Fliegenfänger, Tomislav Piplica. Da gibt es, glaube ich, einige, aber Fliegenfänger, Tomislav Piplica. Wunderkind. Tatsächlich der Erste, und das ist ja hier die Frage, wer kommt mir als Erstes in den Kopf? Der Erste, der mir eingefallen ist, und ich weiß nicht warum, ist Bojan Krikic. Für mich so der Inbegriff dieses Wunderkinds, von dem so viele extrem viel gehalten haben. Natürlich war Lionel Messi auch so einer. Und da wurde bestimmt auch der Begriff Wunderkind schon verwendet, aber für mich irgendwie Bojan Krikic. Weil vielleicht auch dieser Part des Scheiterns mit da reinspielt. Macht eigentlich keinen Sinn, aber ich habe versucht mir zu überlegen, warum ist mir Bojan Krikic zuerst eingefallen. Der Nächste. Und da war sehr witzig, ein Kollege hat Diego genannt als Antwort bei Zauberer. Und mein erster Gedanke war Joan Miku. Also gibt da auf jeden Fall Überschneidungen, was die beiden Spieler angeht. Joan Miku, mein Zauberer, und als allerletzten Begriff One-Hit-Wonder. Auch da gibt es einige. Mein erster Gedanke war Grafitsch von Wolfsburg damals. Sehr schön. Nächste Frage kommt von, das kann ich überhaupt nicht lesen hier, weil es ist rosa auf hellgrau. Colin Gembries hat bei Discord gefragt. Moin Krüge, ich lese oder höre immer mal wieder Kommentare, in denen sich über die kleinen und unattraktiven Vereine wie Heidenheim, St. Pauli oder Kiel in der Bundesliga beschwert wird. Viele wünschen sich logischerweise eine Bundesliga, in der nur große Traditionsvereine wie Schalke, der HSV, Kaiserslautern und so weiter spielen. Mich würde allerdings interessieren, welche fünf kleinen Vereine aus der Bundesliga-Geschichte würdest du dir heute in der Bundesliga wünschen? Und welche aktuellen Vereine würdest du damit ersetzen? Wichtig, es gelten nur Vereine, die schon einmal Bundesliga gespielt haben und aktuelle Bundesligisten wie Heidenheim dürfen auch genannt werden. Viele Grüße aus dem Münsterland. Ich habe diese Frage vor allem mit reingenommen, um nochmal zu sagen, es liegt nicht an den Kleinen, dass die Bundesliga im Großen und Ganzen unattraktiver geworden ist. Es liegt aus der Mischung an den Kleinen und an den mehr oder weniger künstlich Großgemachten. Weil die sind vor allem die, die unattraktiv sind. Ich finde, wenn Heidenheim in die erste Liga kommt, wenn St. Pauli in der Bundesliga spielt oder auch Holstein Kiel als Debütant, dann ist das nicht per se unattraktiv. Es sind halt jetzt gerade diese drei Vereine, die man eher zu den kleinen und als objektiver Zuschauer vielleicht oder das allgemeine Interesse an diesen Vereinen ist jetzt nicht besonders groß, aber das Problem ist, dass es diese Vereine gibt plus Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig. Ich möchte Augsburg nicht zu nahe treten, dafür sind sie auch schon viel zu lange einfach ein etablierter Erstligist, aber auch da ist natürlich das Interesse etwas kleiner als jetzt bei dem einen oder anderen großen Traditionsverein, aber gerade die ersten Reihe. Diese Mischung ist das Problem. Wenn halt die großen Clubs schlechte Arbeit machen, dann müssen sie dafür auch bestraft werden, indem sie halt absteigen. Aber es wurden halt diese anderen Vereine mit viel Geld nach oben gebracht, wo das Interesse. Ich meine, habt ihr das Stadion bei Hoffenheim am Wochenende gesehen? Was ist das? Das ist nicht die Bundesliga, die ich kennen und schätzen gelernt habe, wo jeder im Ausland gesagt hat, ey, die Bundesliga ist so geil, weil da sind die Stadien immer voll. Ja, sind sie nicht mehr. Sind sie nicht mehr. Und das liegt nicht an den kleinen Vereinen, weil wenn St. Pauli ein Heimspiel hat, dann ist das Ding rappelvoll und die Stimmung brutal. Bei Kiel weiß ich jetzt nicht genau, aber meines Erachtens wirkt es auch immer voller. Die Kleinen sind nicht das Problem. Aber welche fünf Kleinen würde ich gerne in der Bundesliga sehen? Und wen würde ich aussortieren? Also aussortieren würde ich, habe ich ja gerade schon gesagt, Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg. Es tut mir leid, Kiel. Und es tut mir fast leid bei Augsburg, weil ich will auf jeden Fall wir lassen Augsburg drin. Union Berlin. Runter. Union Berlin runter. Es tut mir leid. Ich musste mich für 5 entscheiden, weil ich will 5 ja auch wieder hochbringen. Und dann nehme ich, und auch da merkt man mal, wann ich fußballerisch sozialisiert wurde, Energie Cottbus, irgendwie in meiner Welt einfach ein Bundesligist. Alemannia Aachen, Tivoli, auch früher immer irgendwie mal in der Bundesliga gewesen. Unterhaching assoziiere ich auch mit der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob sie zu den Kleinen gelten, aber Hannover 96 war jetzt schon länger nicht mehr in der ersten Liga. Und auch da habe ich sehr, sehr viele Bundesliga-Erinnerungen dran. Und dann, also normalerweise würde ich jetzt 1860 nehmen, aber 1860, finde ich, zählt nicht zu diesen kleinen Vereinen. Aber die würde ich halt, das ist ein offenes Geheimnis, am liebsten wieder in der ersten Liga sehen, zumindest mal in der zweiten Liga. Deswegen nehme ich als kleinen St. Pauli. Weil volles Stadion, gute Stimmung. So, das sind die fünf Vereine. Bums, fertig. Vorletzte Frage kommt von Alessio 202. Gute Krögi. Omar Marmoush steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester City. Was sagst du zu diesem Transfer? Ist es die richtige Entscheidung von Marmoush oder könnte er mit einem Wechsel seiner Karriere schaden? Wie hättest du an seiner Stelle gehandelt? Liebe Grüße aus Göttingen. Ist ja noch nicht offiziell durch, zumindest nicht Stand jetzt. Angeblich gibt es auch noch gar kein Angebot von Manchester City, kein konkretes. Die Ansage von Krösche war 80 Millionen. Das ist keine Verhandlungsgrundlage, sondern der Preis. Gehen wir mal davon aus, dass ihn City holt für irgendwas zwischen 70 und 80 Millionen. Also es gibt ja immer drei Perspektiven, abgebender Verein, aufnehmender Verein und Spielerperspektive, zumindest mindestens diese drei Perspektiven. Wenn Manchester City so viel Geld ausgibt für einen Spieler, wo du dir nicht 100% sicher sein kannst, ob er dir sofort hilft und also der Spieler, den sie holen, ist Mitte 20, der sollte eigentlich dir sofort helfen, hat aber auch noch nie auf diesem Niveau performt und performt ja jetzt auch noch nicht seit so langer Zeit in der Bundesliga auf diesem Niveau. Das ist schon sehr viel Geld. Den kannst du eigentlich dann nicht auf die Bank setzen, logischerweise. Deswegen, wenn die bereit sind, so viel Geld zu zahlen, aus Omar Marmoush Sicht, würde ich auch davon ausgehen, dass du gute Chancen bekommen solltest, was Spielzeit angeht. Marmoush hat natürlich die Gefahr, dass er eben auf der Bank sitzt. Dazu kommen wir gleich noch. Und die Frankfurt-Perspektive, wenn du im Winter Transferfenster so viel Geld für einen Spieler bekommst, der eine richtig gute Hinrunde und eine solide Saison gespielt hat, das wäre das nächste Wahnsinnsgeschäft, was Eintracht Frankfurt irgendwie eintütet. Gleichzeitig gehen wir mal davon aus, es kann ja absolut ein Lose-Lose-Lose-Transfer werden. Lose Manchester City, Omar Marmoush schafft diesen Sprung in die Premier League nicht oder braucht länger, um sich zu akklimatisieren, performt nicht sofort, dann ist halt ein Wintertransfer meistens auch nicht so sinnvoll, wenn der ein halbes Jahr braucht. Also und vielleicht auch eine Vorbereitung bräuchte beispielsweise. Kann passieren. Für Marmoush könnte es eine Lose-Situation werden, wenn er halt eben nicht diese Spielzeit bekommt, die man sich natürlich dann auch erhofft, wenn ein Verein so viel Geld für einen ausgibt. Und für Frankfurt, wenn du keinen adäquaten Ersatz im Winter holst und du dadurch deine sportlichen Ziele in Gefahr bringst, Champions League, also wenn du aus den Champions League-Plätzen rutscht, weil dir eben diese Qualität vorne im Sturm fehlt, ist es ja, also natürlich hast du viel Geld auf dem Konto, deswegen fällt es mir schwer, das als Lose-Szenario irgendwie zu deklarieren, aber ja, rein sportlich könnte es zumindest für dieses halbe Jahr eine Lose-Situation geben. Ein Lose-Lose-Lose-Transfer ist hier durchaus möglich. Die Frage ist ja aber, ist es die richtige Entscheidung von Marmoush? Wenn du so eine Hinrunde spielst und nach dieser Hinrunde kommt so ein Verein auf dich zu, einer der reichsten, einer der erfolgreichsten Clubs der letzten Jahre, einer der erfolgreichsten und, machen wir uns nichts vor, einer der die letzten Jahre über, was international angeht, mit die größte Strahlkraft mehr oder weniger hat. Natürlich nicht so wie andere große traditionelle Clubs, aber natürlich mit dem Erfolg kommen vor allem dann auch im internationalen Ausland, kommt natürlich auch viele Fans dazu. Also ein riesiger Club, ein reicher Club. Wenn du die Chance hast, zu dem zu gehen, was nicht nur was Reputation angeht, natürlich nochmal ein Step ist, sondern eben natürlich auch, was das Finanzielle angeht, ein Riesenstep sein sollte, dann musst du es eigentlich machen. Natürlich kannst du noch ein halbes Jahr bei Frankfurt bleiben, aber das ist ja auch das Risiko für Frankfurt. Was ist, wenn Marmoush nicht weiter so performt? Die Sample Size auf dem Niveau ist dann doch noch relativ klein. Was ist, wenn er eine schlechte Rückrunde hat? Was ist, wenn er sich verletzt? dann wird es im Sommer nicht diese Form, nicht diese Art von Angeboten geben oder nicht dieses intensive Interesse. Dann musst du es eigentlich machen. Kann es deiner Karriere schaden? Haben wir gleich gerade schon drüber gesprochen. Kann es absolut, wenn der da Bankdrücker wird, bei der Konkurrenz, die da in der Offensive ist, kann das absolut Karriere schaden sein. Also, und aus City-Perspektive, das muss ich einmal noch kurz erwähnen, habe ich mich gefragt, so, ist Marmoush das Geld wert? Ich bin großer Marmoush-Fan. Aber so viel Geld für einen Spieler, der Mitte 20 ist, wo wir nicht wissen, wo das Ceiling ist, aber ja, also die wenigsten Spieler machen jetzt nochmal einen Riesensprung mit Mitte 20. Also er hat natürlich individuellen Sprung gemacht, aber halt zu einem sehr guten Bundesligaspieler. Hat er wirklich das Weltklasse-Potenzial in sich? Musst du dafür 80 Millionen zahlen? Also ist natürlich der Julian Alvarez-Ersatz. Also ich finde auch, was den Spielertypen angeht und auch die Flexibilität, ich kann mir Alvarez sehr gut als mal Haaland-Ersatz vorstellen, auf dem Flügel vorstellen. Der kann ja auch all diese Positionen spielen. Aber wenn du für Julian Alvarez, der ja jünger ist, vor einem halben Jahr 75 Millionen oder so bekommen hast und jetzt 80 Millionen in den Omar Marmoush investierst, ist das für mich irgendwie seltsames Kadermanagement. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber für mich macht das nicht ganz so viel Sinn, da jetzt auf Hauruck im Winter, auf Hauruck-Basis im Winter so viel Geld zu investieren. Eine Perspektive möchte ich noch ansprechen. Schöne Grüße nach Wolfsburg, weil es ist der zweite oder könnte der zweite Ü-70-Millionen-Transfer werden, den man selber vom Hof geschickt hat. Also natürlich kann man es nicht übererahnen. So bei Osimhen, ich meine, wohin ist er gegangen? Zu Charleroi? Das ist jetzt auch nicht so, dass da andere große Clubs das Talent vermutet hätten. Aber Osimhen ist für 3,5 Millionen aus Wolfsburg weg und Marmoush ablösefrei zu Frankfurt. Das möchte ich nur noch mal unterstreichen. Und jetzt die letzte Frage kommt von Lord Reibach. Lord Reibach fragt: Moin, sehr geehrter Herr Kröger. Off topic. Nachdem ihr in den vergangenen Wochen oft Vereinshymnen, Tormusik, Fan-Choreos und Pyroshows ranken durftet und weil du auch ein Darts-Fan bist, was sind für dich die Top 3 ikonischsten Walk-Ons im Dartsport? Ich habe noch nie ein einfacheres Ranking gemacht. Also kein Ranking dieser Welt ist mir so einfach gefallen wie dieses. Weil es gibt hier Kriterien. Gar keine Frage. Was muss ein guter Darts-Walk-On-Song haben? Für mich, also einen guten Song, klar, aber vor allem eine individuelle Lightshow. Ich finde es ultra geil, wenn bevor der Song losgeht, die ganze Halle in eine bestimmte Farbe gefärbt wird. Mit einer Farbe gefärbt wird. Ihr wisst, was ich meine. Zweitens, am geilsten ist es, wenn vor dem eigentlichen Song, vor dem eigentlichen Walk-On-Song ein individuelles Intro kommt. Also das sind meistens irgendwelche Soundeffekte oder ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Das ist wichtig. Dann muss es, um ein ikonischer Walk-On zu sein, ein ikonischer Spieler sein. Vor allem muss es dann, und das gibt es nur bei den ikonischen Spielern meistens, eine epische Ansage geben. Das reicht nicht, wenn da irgendwie gesagt wird, hier kommt jetzt Spieler XY, sondern da müssen das Champion of the World muss da kommen. Da muss It's time to meet a legend oder irgendwie sowas kommen. Ja? Also es muss epic sein. Die Ansage, der Spieler selber, alles drum und dran. Dann wird es ein ikonischer Walk-On. Da reicht es nicht, sich einen lustigen Song irgendwie zu überlegen oder einen Song, den alle mitgrölen können, sich vorne auf die Bühne, ich weiß, Stephen Bunting und so, Aura. Ja, letztendlich kam er halt zu einem David Guetta-Song auf die Bühne, hat sich hingestellt, den Song gesungen und animiert, dass alle mitsingen. Kann ich auch. Nicht ikonisch. Ikonisch wird das drumherum. Platz 3. Michael van Gerwen. Ich find's immer noch geil. Ich fand's früher geil. Ich finde es immer noch geil. Die ganze Halle wird in Grün getaucht. Dann das Intro, was ich gerade nicht mehr im Ohr habe. Ist das die Sirene? Nee, die Sirene kommt woanders, oder? Doch, ich glaube, da ist eine Sirene zu hören, wenn das alles grün ist. Dann epische Ansage, Seven Nation Army, kann man gut mitgrölen. Gerade auch mit seinem, also es ist ja quasi sein Lied, oh, Michael van Gerwen. So passt dann auch. Ah, schön. Guter, sehr guter, ikonischer Walk-On. Platz 2. Raymond van Barneveld. Raymond van Barneveld. Nee, da kommt die Sirene, oder? Bei van Barneveld ist die Sirene, während die ganze Halle orange gefärbt wird. Das sieht geil aus. Dann hat er immer, die Kamera steht ja dann immer so vor den Spielern und er kriegt es irgendwie immer hin, seinen Kopf so zu halten, dass er so leicht von unten orange angeleuchtet wird, dass so ganz bedrohliche Schatten in seinem Gesicht geschlagen werden. Der sieht wirklich böse aus dann, bevor er da losmarschiert. Und dann geht halt Eye of the Tiger los, ne? Und dann läuft er los. Oh, gut. Richtig gut. Aber Platz 1 ist unangefochten. Jeder, der hier was anderes sagt, hat den entweder nicht live gesehen. Oder was heißt live? Ich habe den einmal live gesehen. Ich war in Hamburg mal bei einem PDC-Turnier. Und da war er dabei. Aber ist auch egal. Der was anderes sagt, hat den im TV nicht live gesehen. Gebt bei YouTube ein Final Walk-On Phil Taylor. Und sagt mir, dass das nicht der ikonischste Walk-On der Dart-Geschichte ist. Bin gespannt. Bin gespannt auf die Argumente. I don't see it. Phil the Power Taylor. Und vor allem bei diesem letzten Walk-On, da gibt sich der, wie nennt man das, Voice of Ceremony, nochmal richtig Mühe. Also nicht nur it's time to meet a legend, sondern das war dann auch schon so einstudiert, beziehungsweise wurde schon so oft wiederholt, der ganze Saal hat quasi die Ansage schon mitgegrölt. Und das war nicht nur bei dem Final, bei dem letzten Mal so, sondern halt auch schon bei den Malen davor. Was ist dann nochmal die Ansage gewesen? It's time to meet the history-making, record-breaking, 16 times champion of the world. Und der ganze Raum schreit es mit. Und dann kommt It's Phil Blitze, the power Blitze, Taylor und dann oh. Dann kommt halt The Power, der Song. Puh. Einfaches Ranking, die Top 3 ikonischsten Walk-Ons der Dart-Geschichte. Nicht zu diskutieren, in meinen Augen. Schreibt eure gerne in die Kommentare. Das war Frag Kaltschuh für diese Woche. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Fragen und die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüss.